Anti. Was? Rösch Basch und herzlich willkommen zur vierten Folge von Anti Was. Ich werde heute mit Sultan Unvar über antikurdischen Rassismus sprechen. Sultan Unvar arbeitet momentan als Sozialarbeiterin und auch an einer Broschüre zum Thema antikurdischen Rassismus an Schulen. Warum ich explizit dieses Thema gewählt habe, ist, dass am 26. November 1993 das PKK-Verbot in Deutschland in Kraft getreten ist. Nachdem die PKK vom Innenministerium verboten wurde, kam es zu drastischen Aktionen in Deutschland. Dutzende Politiker wurden festgenommen, kriminalisiert und dies auf allen Ebenen. Und in dieser Folge möchte ich, dass Sultan erklärt, was antikurdischer Rassismus ist, welche Rassismen es auf institutioneller, struktureller und individueller Ebene es gibt. Und ich möchte auch darauf aufmerksam machen, warum die Aufhebung des PKK-Verbots so wichtig ist. Eins wissen wir, die Kriminalisierung der Kurden sowohl in Deutschland als auch in der Diaspora bezieht sich auf dieses Verbot. Hallo Sultan, herzlich willkommen.
Hallo.
Wir werden heute mit dir über den antikurdischen Rassismus sprechen und vielleicht können wir mit Basics anfangen. Was ist antikurdischer Rassismus?
Also das muss man auf mehreren Ebenen, glaube ich, erklären. Das heißt, glaube ich, sollte man erklären. Also es gibt antikurdischen Rassismus auf institutioneller Ebene, das heißt auf oberster Ebene, dann die strukturelle Ebene und dann auf individueller Ebene. Das heißt, man muss Rassismus, also es ist ja nicht nur antikurdischer Rassismus, sondern wenn man halt das ganz Große nimmt, von Rassismus spricht, dann ist es ja auch auf diesen drei Ebenen gegliedert und das bedingt sich alles miteinander. Das heißt, wenn man zum Beispiel vom antikurdischen Rassismus spricht, dann geht man von Gesetzen aus, dann geht man von Institutionen, also ne, so auf so ganz staatlicher Ebene aus, dass Staaten miteinander kooperieren oder nicht kooperieren. Und auf struktureller Ebene ist es dann nochmal auf sowas wie Universitäten, Schulen, die keinen Kurdischunterricht anbieten, auch Gesetze, also ne, Gesetze bewegen sich dann halt auf allen Ebenen und dann auch auf individueller Ebene, dann halt, dass es so einen Alltagsrassismus gibt gegenüber Kurdinnen, dass die Fragen kommen wie, wo, also ne, so, ist doch nicht so schlimm, dass du Kurdin bist, Mensch ist Mensch, weiß ich nicht, und dann gibt es halt diese ganzen Sprüche, ich habe, also ne, so auf allen Ebenen kenne ich das auch, zum Beispiel, dass Kurdinnen nicht gezählt werden in Deutschland, das heißt, dass es nur Türken oder Araberinnen oder ne, andere Ethnien gibt, aber Kurdinnen selbst gibt es so nicht. Und das ist halt auch strukturell natürlich und halt aber auch in den Gesetzen verankert. Die einzige Art, wo Kurdinnen gezählt werden, ist im BAMF. Das heißt, wenn du als politischer Geflüchteter nach Deutschland kommst, wird das gezählt.
Gibt es antikurdischen Rassismus in Deutschland?
Ja, wie gesagt, das habe ich also gerade versucht. Das ist halt auch auf Deutschland bezogen. Natürlich könnten wir jetzt auch in die Türkei gucken. Aber in Deutschland an sich, wie gesagt, Kurdinnen werden nicht gezählt. Du hast Kurdinnen, die immer kriminalisiert werden. Kurdinnen, die auf, also ne, wenn sie auf Demonstrationen gehen, dürfen sie bestimmte Flaggen nicht tragen, also Flaggen nicht tragen. Oder wenn sie ich finde allein die Frage, kurdisch, gibt es das überhaupt? Ist es nicht das gleiche wie türkisch? Das ist so krass in den Köpfen verankert, diese Frage nach, oder dass diese Unsichtbarmachung von Kurdinnen ist halt so krass verankert in Deutschland, dass es halt auch speziell antikurdischen Rassismus gibt.
Sultan, du bist auch aus der Unvar-Familie, das heißt, Ferhat Unvar ist dein Cousin, der am 19. Februar in Hanau ums Leben gekommen ist durch einen rassistischen Anschlag. Da gab es ja auch den Fall, dass er hat kurdische Wurzeln, ist in Hanau geboren Und staatlicher Ebene, also die staatliche Erklärung von den Behörden, hieß es dann deutscher Staatsbürger und er wurde gezählt zu den Deutschen. In der Türkei wurde von ihm gesprochen, weil er türkeistämmig ist, beziehungsweise er ist eigentlich aus Nordkurdistan, aber er wird zur Türkeistämmigen gezählt, aber dann auch als Türke. Das ist ja auch antikurdischer Rassismus. Wie können wir das ändern, wenn die Staaten immer von Staatsangehörigkeiten gehen und die oder beziehungsweise von den Wurzeln ausgehen und verschiedene Staaten, kann man das irgendwann noch ändern?
Ich meine, eine absolute Lösung gäbe es ja nur, wenn tatsächlich Kurdinnen einen Staat kriegen würden. Also ne, wenn man nach dem Konzept geht, dass Kurdinnen als Kurden gelten, sobald sie einen Staat haben. So wie das in der Türkei passiert oder in Deutschland passiert. Sobald du halt einen Pass hast, bist du so und so. Also ne, gehörst du der und der Nationalität an und wirst auch als voller Mensch gezählt. Ne? Also so vorher bist du halt ein halber Mensch, weil du keinen Pass hast, der deiner Ethnie entspricht. Die Frage ist halt auch dahingehend, was wollen Kurdinnen? Und es gibt halt einen großen Teil von Kurdinnen, die sagen, wir möchten keinen Nationalstaat. Wir möchten weg davon und wir möchten halt eine Autonomie und wir möchten, also ne, das ist ja ein großer Teil der Kurdinnen, die sagen, also Rassismus kommt vom Staat. Rassismus, ne, das zeugt, also ne, der Nationalität oder Nationalstaaten gebären sozusagen Rassismus. Und wenn wir als Kurdinnen, falls wir einen Nationalstaat haben sollten, davon eigentlich weg wollen, dann ist es die falsche Richtung. Ne? Also zu sagen, okay, wir wären dann halt in unserem Staat genauso rassistisch anderen Gruppen gegenüber. So. Und was bei, um da nochmal ein, zwei Sätze zu sagen, was halt bei Feldhardt passiert ist, das ist ja auch nicht nur, dass sie nicht als Kurde, dass er nicht als Kurde gezählt worden ist. Ich meine, er ist ein Kurde, sein Großvater ist als Gastarbeiter hierher gekommen. Also, ne, mein Onkel ist als Gastarbeiter hierher gekommen, um Deutschland mit aufzubauen. So, und dann ist halt auch die Tatsache, dass seine Mutter und auch andere eine ganz andere politische Ausrichtung, also ne, eine ganz andere politische Einstellung haben und dann auf einmal von Erdogan, also ne, von Tayyip Erdogan dann quasi wie so eine Trauerbekundung bekommt. Was ich auch für total schräg halte, weil ich mir denke, unsere Familie, unsere komplette Familie, also unsere komplette Unwortfamilie ist aus politischen Gründen nach Deutschland geflüchtet. So, ich kann mich noch daran erinnern, dass Soldaten auf unseren Dächern saßen. Ne, also so, wir sind aus rassistischen Gründen nach Deutschland geflüchtet. Und dann siehst du auf der Demo in Hanau lauter lauter Türkei-Flaggen. Oder dass die Hürriyet sowas sagt wie, in der Türkei würde sowas niemals passieren. So ein Anschlag würde in der Türkei, wo du dir auch denkst, es gab unzählige Genozide, unzählige Pogrome gegen Kurdinnen, gegen Aleviten, gegen Jesiden. Was denken, also in was für einer Traumwelt leben die eigentlich? Ja. Und das macht mich wütend. Da merke ich halt, wenn das halt so verschleiert wird, macht mich das wütend.
Du hattest ja auch vorhin gesprochen, dass dieser Rassismus institutionell, strukturell und auf individueller Ebene ist. Und du hattest auch jetzt gerade eben Beispiele genannt. Kannst du uns, damit das besser zu verstehen ist, vielleicht auch noch antikurdischen Rassismus auf individueller Ebene erklären?
Also ich mache gerade eine Broschüre zu antikurdischem Rassismus an Schulen. Und da gibt es ja dann diese Witze von SchülerInnen, die dann sagen, wer nichts wurde, wurde Kurde. Oder was ist der Lieblingsjoghurt von Kurden? Landliebe. Und dann halt so andere Witze, die es halt auch explizit gegenüber Kurdinnen gibt. Das passiert halt schon in der Schule, ne? Und das ist dann halt auch so ein Ding, wo Kurdinnen da halt, ne, was nicht aufgefangen werden kann. Das heißt, SchülerInnen sind sich dem gegenüber halt alleine, also ne, sind halt dem gegenüber alleine gestellt. Und dann gibt es aber auch diese im Alltäglichen. Also ich habe das auch schon persönlich erlebt, dass mich Leute gefragt haben, Türkinnen gefragt haben, wo ich herkomme. Und ich habe den quasi wie so angesehen. Wenn ich dir das sage, ist das keine gute Idee. Die mich dann angeguckt haben, als ich gesagt habe, ich bin Kurdin, und sich umgedreht haben und gegangen sind. Also ohne jegliche Erklärung. Oder auch bei deutschen FreundInnen, die mir dann sagen, hä, ist doch die gleiche Sprache. Und ich dann, also ist doch fast wie Österreichisch und Deutsch. Und ich dann sagen muss, nee, das ist eher wie Englisch und Deutsch. Also ne, so sind die Unterschiede im Kurdischen. Oder wie gesagt, ich hatte ja auch vorhin von so von diesem Institutionellen und da fällt mir halt auch auf, dass viele, viele einfach diese Unsichtbarmachung durch die Gesetze, durch die, also allein, dass Kurdinnen nicht gezählt werden. Also unsere ganzen Institutionen, die wir auch aufbauen, also unsere ganzen Vereine, unsere, weiß ich nicht, andere Projekte, die wir aufbauen, die werden nicht so wie türkische Projekte gefördert. Das ist ja auch eine Geldfrage. Das heißt, ne, wenn es gibt viele Projekte von Türken, die einfach massig unterstützt werden. Und wir, also ne, Kurden haben da überhaupt gar kein Ding drin. Also es gibt so gut wie keine Fördermöglichkeiten. Ich mache gerade deutschlandweit das erste Projekt zu antikurdischem Rassismus an Schulen. Das ist das allererste Projekt. Es gibt keine wissenschaftlichen Projekte zu antikurdischem Rassismus. Also es gibt ja zum Beispiel andere Ismen oder ja, also ne, andere Rassismen, die politisch oder halt auch an Universitäten wissenschaftlich so gut erforscht worden sind, dass sie halt einfach sichtbar gemacht werden und dass dadurch halt eine Aktion folgt. Das heißt, sobald ich halt weiß, um was geht es hier eigentlich, gibt es halt dann eine Förderung dadurch oder halt eine Sichtbarmachung oder wie auch immer in den Medien, in Schulen, an Universitäten und so weiter und so fort. Und ich gehe mittlerweile so weit, also ich weiß nicht, ob ich da vielleicht auch nicht zu radikal bin in meiner Einstellung, aber ich bin mittlerweile so weit. Und ich habe da auch schon mit jüdischen FreundInnen und auch schwarzen FreundInnen drüber geredet, dass ich sage, Kurdinnen sind intersektional, also mehrfach diskriminiert. Das heißt, du bist als Frau oder ich als Frau bin nicht nur aufgrund meines Kurdischseins diskriminiert, sondern auch, dann bekomme ich den normalen Rassismus als Kanake und dann bekomme ich noch irgendwie als Frau, also ne, werde ich auch als Frau diskriminiert. Und das ist halt so eine Mehrfachdiskriminierung, die du sonst auch, also die du sonst eigentlich nur bei Jüdinnen hast oder schwarzen Personen hast. Dass du quasi nicht nur eine Zweifachdiskriminierung hast als Kanakin und als Frau, sondern eine Dreifachdiskriminierung auf einmal hast. Oder halt eine Mehrfach, wenn du auch noch eine Behinderung hast. Also ne, Menschen mit Behinderung oder Kopftuch tragende Frauen. Oder, also, ne, oder. Es gibt ja da viele Aspekte drin. Und da gehe ich mittlerweile so weit, dass ich sage, antikurdischer Rassismus muss genauso gesehen werden wie antischwarzer Rassismus oder Antisemitismus. Und das sind halt so heftige, also ich werde da wahrscheinlich auch Gegenwind bekommen, das weiß ich auch, aber ich bin mittlerweile der Einstellung, also ne, diese Einstellung habe ich, weil ich das an meinem eigenen Leib erlebt habe, auch in der Universität oder auch in der Schule, in anderen Kontexten.
Ich finde das toll mit deinem Projekt. Ich möchte auch später noch drauf zugreifen. Aber vorher vielleicht könnten wir ja mal über den Fall in München kurz sprechen. Beziehungsweise ich will mal ganz kurz erklären, was da geschehen ist. Und am 12. Oktober hat Azad Bingöl angekündigt, dass er in der Sendung Bernamaya Kurdi beim Münchner Lokalradio Lora über antikurdischen Rassismus dann eine Sendung machen wird. Also es wird das Magazin, was wir rausgebracht haben, wird er dann thematisieren. So, 3 Tage später wird er angegriffen. Er und sein Freund Inan werden dann in München während eines Fahrtes, weil, ja, das war dann ein Angriff auf die beiden. Sie wurden im Bus von türkischen Nationalisten rassistisch erst beleidigt und dann wurden sie zusammengeschlagen. So, und das Der Grund dafür sei, dass sie, dass Inan einen Schal hätte mit rot, grün und gelben Musterfarben. Und ja, das ist ja so diese Symbolen oder die Symbolfarben der Kurden. Und ja, 3 Tage danach hat dann auch Azad, was ich auch sehr schätze, trotz dessen die Sendung gemacht. Jetzt wird auch darüber gesprochen, ob jetzt nicht die Grauen Wölfe und die türkischen Nationalisten diese ganzen Organisationen verboten werden müssen. Aber in Deutschland geht das ja noch weiter. Also die Milli Görüş und die Grauen Wölfe und ja, die agieren ja immer noch weiter. Und es gibt immer wieder Angriffe auf Kurden in Deutschland. Was ist das überhaupt? Was passiert denn da? Also wieso agieren hier diese Rassisten, greifen an und dagegen wird nichts gemacht?
Genau, wie du gesagt hast, dieses Institutionelle, wo halt Kurden nicht gezählt werden, nicht als vollwertige Personen in Deutschland oder vollwertige Menschen gezählt werden, weil sie keinen Nationalstaat haben. Und ich denke auch, dass türkische Nationalisten ganz klar so ein Selbstbewusstsein an den Tag legen, dass sie keine Angst haben, dass irgendwie dass denen irgendwas passieren könnte darin. So, und dann haben, das ist dieser eine Angriff, absolut abscheulich meiner Meinung nach, dass halt ein Mensch angegriffen wird aufgrund dessen, dass er kurdische Farben trägt. Ich kann noch weitere Beispiele dazu nennen. Ne? Also es gibt halt beispielsweise in Hannover wurde ein Jugendlicher angegriffen von einem Faschisten, dem wurde fast die Kehle durchgeschnitten. Also von einem türkischen Faschisten. So. Man kann auch noch weitergehen und sagen, hey, aber es ist nicht nur ein Angriff, der so schwerwiegend ist, wie zum Beispiel ein Messerangriff, sondern es geht auch hin zum Mord. Ne? Also ich weiß nicht, ob du von Halim Dinel gehört hast, ein Jugendlicher, der in den 90er Jahren in Hannover am Steintor in den Rücken geschossen worden ist, weil er plakatiert hat. Das ist halt auch antikurdischer Rassismus. Wenn die Polizeibeamten sehen, da ist ein Plakat von der kurdischen Bewegung oder von was auch immer so, von den kurdischen Farben und dann schießt sich ein Jugendlichen in den Rücken. Wie gesagt, meiner Meinung nach werden wir nicht als vollwertige Menschen dann gesehen. Sonst würden die sich das nicht trauen.
Das war ja die deutsche Polizei, die Halim Dendert umgebracht hat. Aber dann gibt es ja noch von türkischen Nationalisten in Europa, auch in Paris 2013, wurden 3 Revolutionärinnen ermordet, auch von einem türkischen Rassisten, natürlich mit der Unterstützung des türkischen Geheimdienstes. Aber dann gibt es ja noch Angriffe, auch in Deutschland. Was glaubst du, welches Interesse hat die Bundesregierung daran, türkische Nationalisten da hier in Deutschland frei rumlaufen zu lassen, ihre Organisation zu gründen? Gehört das zur türkisch-deutschen Zusammenarbeit?
Es gibt so eine Zusammenarbeit ja seit über 200 Jahren. Also du hast halt auch schon während des Zweiten Weltkriegs eine Zusammenarbeit zwischen der Türkei und Deutschland. Ne, also Nazi-Deutschland hat in der Türkei halt auch gewaltet und war auch mit drinnen. Die Türkei stand halt auf Nazi-Deutschlands Seite. Und das ist eine Kontinuität, die sich bis heute durchstreckt. Da ist der Vertrag von Lausanne oder Versailles, also ne, so wo halt Kurden übergangen worden sind in Verträgen, wo halt Deutschland eigentlich so viel Macht hatte, das zu verhindern, da aber kein Interesse dran war. Genauso wie jetzt im Krieg in Kobane, warum muss die USA eingreifen? Warum nicht der Partner, warum nicht Deutschland? Aber er ist ja türkischer Partner, deswegen kann er nicht. Und auch dieses, dass in Deutschland DİTİB-Moscheen überall sind, dass in Deutschland überall Milli Görüş, so Institutionen aufmachen und oder andere oder, also ne, so, du hast ja nicht nur Milli Görüş, du hast ja auch auf der anderen Seite Gülen-Bewegung, ne, die auch sehr stark ist in Deutschland, immer noch sehr stark ist. Und das meine ich halt mit, du hast halt in Deutschland einfach eine, das ist da einerseits dieses wirtschaftliche Interesse dahinter, aber du hast auch eine sehr stark organisierte türkische Rechte in Deutschland, die zum Beispiel Grauen Wölfe in NRW sind in allen möglichen Parteien mit drin. So. Diejenigen, die entscheiden, ob es die Grauen Wölfe hier in Deutschland gibt oder nicht, das sind ja die Parteien. So. Ne, es müsste ja auf gesetzlicher Ebene müsste ja verboten werden, dass es Organisationen wie die Grauen Wölfe gibt. Aber wenn die in den Institutionen oder in den Parteien die grauen Wölfe mit drinne sind, Ultranationalisten mit drinne sind, ich habe einen jetzt vor kurzem gesehen, einen Ultranationalisten, Ultrarechter, der den Genozid an den Armeniern verleugnet, der ist in der SPD drinne. Oder in der CDU, also so, wo du dir auch denkst, oh mein Gott, wie kann das sein? Also, ne, so, das ist krass. Und also nur solche Leute sind in den Parteien drin. Und da ist es natürlich auch, also einerseits dieses Interesse, was halt sehr stark ist. Und wie gesagt, die werden ja auch gefördert. Also es gibt zum Beispiel auch Vereine hier in Berlin, wo türkische Vereine, die nationalistisch sind, die kemalistisch sind, die werden mit Millionen werden die gefördert. So, und dann hast du natürlich aber auch auf der anderen Seite ein deutsches Interesse dahinter. Warum, also Kurden werden kriminalisiert, warum Türken? Also ne, so graue Wölfe fallen ja nicht auf, in Anführungszeichen. Also den türkischen dem deutschen Staat gegenüber fallen sie ja nicht auf. Negativ. Sie greifen halt Kurden an, aber meine Güte. Ist jetzt nicht meine Meinung, sondern...
Das PKK-Verbot in Deutschland gibt es seit dem 26. November 1993. Zudem sagt das Innenministerium auch, dass es 14.500 PKK-Sympathisanten gäbe. Wobei ich diese Zahl nicht so sehr realistisch sehe. Ich gehe davon aus, dass es alle Kurden in Deutschland, die vielleicht ein bisschen politisch aktiv sind, aber jetzt zum Beispiel nicht direkt PKK sympathisieren, auch betrifft. Es gibt ja, also unter Kurden gibt es ja sehr viele verschiedene Ideologien, die sich vielleicht untereinander auch nicht direkt, die vielleicht auch direkt untereinander sich nicht zusammen bewegen. Und ich gehe jetzt davon aus, dass die Kriminalisierung der Kurden seit 93 immer heftiger geworden ist, aber seit 2017 vor allem nach diesem Symbolgesetz dann immer heftiger wurde, bis zu Hausdurchsuchungen und so weiter und so fort. Und jetzt, wenn ab morgen das PKK-Verbot aufgehoben werden sollte, wie sieht die Welt aus?
Naja, das Ding ist ja, was du ja auch gerade gesagt hast, dass Kurden halt seit 93, also es gab halt vorher eine Solidarisierung mit Kurden, die aus politischen Gründen in Deutschland Asyl beantragen konnten. Und es war massiv, also ne, so, das war sehr weit umgreifend, dass Menschen wirklich hierher flüchten konnten, die aus politischen Gründen, ne, also in der Türkei kriminalisiert wurden. So. Und jetzt hast du halt seit 93 quasi diesen Bruch darin und auch mit einhergehend die Asylgesetze, die wie so verschärft worden sind. Und dann hast du halt seitdem, wie du gesagt hast, eine immer krassere Gesetzeslage gegenüber Kurden. So, wenn es ab morgen dieses Verbot nicht mehr gäbe, ne, also ich meine, wenn es ab morgen dieses Gesetz nicht mehr geben würde, dann hätten wir die Möglichkeit, per Gesetz, das habe ich ja vorhin schon immer mal wieder gesagt, irgendwie auch so eine Metapher, als vollwertige Menschen angesehen zu werden. Das heißt zum Beispiel auch, ne, so die Symbollage, das heißt aber auch die Unterstützung auf politischer Ebene. So, du hast halt jetzt gerade im Moment, aufgrund dessen, weil die Türkei sagt, das sind alles Terroristen. Also sie sagen halt, ne, so, das ist ja das Schlimmste eigentlich, dass zum Beispiel, ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, 2016 gab es, ich weiß nicht mehr genau, ob es 2016 oder früher war, jedenfalls gab es in Sousz, in Ahmet, gab es ja diese Aufstände, wo Jugendliche Barrikaden aufgestellt haben. Diese Jugendlichen wurden auf einmal als Terroristen abgestempelt. Dieser Grad zwischen Kurde sein und Terrorist sein, das hast du auf einmal auch hier in Deutschland. Weil du eine Fahne trägst, die vielleicht in diese Symbollage, also ne, in diese Symbolgesetze reingehören, bist du auf einmal Terrorist. Oder du bist auf einmal, weil du, es gab diesen Fall von, auch in München war das, glaube ich, von einem Mann, von einem älteren Mann, der Demonstrationen organisiert hat. Der einfach nur irgendwie so, also das war kein PKK-Anhänger. Das war also nicht in dem Sinne Kader oder weiß ich nicht wie, so ein professioneller PKK-Aktivist. Der war einfach nur jemand, der Seele gemietet hat, der auf Demos gegangen ist, die Demos angemeldet hat, der wurde festgenommen. Ne, also so dieser Schritt hin zu Terrorist, also ne, so, und ich meine, das sind unzählige, die solche Arbeiten machen. Die können quasi aufgrund dessen darauf gestützt alle jetzt festgenommen werden. Was ist das denn für eine Willkürlichkeit? Ich war vor 2 Jahren auf einer Demo hier in Berlin, wo sie tatsächlich das Peace-Zeichen verboten haben. Es ging darum, dass dieses Peace-Zeichen, ne, diese 2 Finger, die wurden verboten. Also wie absurd ist das denn? Ne, also ich meine, die können uns die Flaggen wegnehmen. Die können uns diese Finger, also ne, so das verbieten. Die können uns die Sprüche oder die Slogans auf Demos verbieten. Aber die können halt nicht unser Kurdischsein verbieten. Ne, also das wäre das Absolute. Uns quasi unser Kurdischsein verbieten. Aber das wäre halt dann schon so faschistisch, dass man sagt, möchte man dann überhaupt in so einem Land leben? Und die Frage ist auch, das hatte ich zum Beispiel auch in meinem Text geschrieben, es gibt genug kurdische WissenschaftlerInnen, genug kurdische Jugendliche, genug kurdische Menschen, die Bildung genossen haben hier in Deutschland, die aber real nichts dafür tun, dass zum Beispiel dieser antikurdische Rassismus, dass das aufgedeckt wird, die real nichts dafür tun, dass es halt anders wird, die real nicht in die Politik gehen. Und wenn sie in die Politik gehen, dann, es gibt einen Kurden bei der AfD, also ne, so, oder halt an andere Parteien gehen. Ich meine, ja, es, oder halt, ne, beispielsweise zum Beispiel mehr in die SPD gehen würden oder mehr, ich meine, ich unterstütze nicht die SPD, aber die SPD hat Macht, oder mehr in die Linke gehen würden, das wäre schon ein Schritt hin zu einer Besserung. Und ich meine, ich als Sozialarbeiterin habe natürlich immer diese Förderung vor Augen, dass ich sage, unsere Vereine müssen gefördert werden, wir kriegen zu wenig Geld und so weiter und so fort. Also ne, so das habe ich vor Augen. Aber das wäre viel einfacher, viel, viel einfacher. Ich habe letztens einen Antrag für unseren Verein gestellt und da wurden mir so viele Barrieren gestellt, weil leider ein Türke damit in der Entscheidung war. Und der gesagt hat, das sind Terroristen, die unterstützen wir nicht.
Das PKK-Verbot gibt es seit 93. Aber das, was die Kurden mehr kriminalisiert hat, war, dass der Bundesgerichtshof am, ich weiß nicht ganz genau wann, aber Oktober irgendwann 2010 beschlossen hatte, man dürfe die PKK gemäß Paragraph 129a und b strafrechtlich verfolgen. Seitdem wurden nach Angaben der Azadi-Rechtshilfefonds, Azadi hat 13 politische Gefangene, die momentan aktuell noch aktiv in Haft sind, die aktuell momentan noch in Haft sind, angegeben. Und bisher, seit 2010, wurden 39 Kurdinnen und Kurden festgenommen. Und so wie du erwähnt hast, es sind keine Straftaten in dem Sinne, sie haben nichts gestohlen, sie haben niemanden verletzt. Es ging einfach nur darum, Busse vermietet oder ein Dönerstand in einem in einer Feier, in einer oder in der Nevros-Feier oder es gibt ja das Kulturfestival jedes Jahr in Deutschland, da vielleicht das organisiert oder Demos organisiert. Eigentlich das, was legal ist, wurde als illegal angesehen. Meine Frage ist, Sultan, dieses PKK-Verbot ist ja eigentlich nicht allein das, was momentan jetzt die Kurden kriminalisiert. Es gibt ja auch die Terrorliste europaweit, und aber wobei die PKK die größte Solidarität war zu Kobane-Zeiten. Und es gab ja eine Zeit, 2015, da wurde sogar von einem CDU-Politiker auch, die Idee kam dann auch sehr sympathisch, ob wir vielleicht nicht das PKK-Verbot aufheben sollten, die Kurden in Syrien unterstützen, in Rojava, in Schengal, in Südkurdistan unterstützen, indem wir das Verbot aufheben und Waffen liefern. Und ging das so schnell, dass irgendwann plötzlich es viel schlimmer wurde, dann wurde es krasser. Woran kann das liegen? Weil das Interesse mit der Türkei, das ist ja schon länger so. Was ist nach 2015 passiert in Deutschland?
Wir gehen immer von Politik aus und von den Institutionen aus oder von so einem staatlichen Gebilde aus, was wichtig sein könnte, damit es eine Änderung gibt. Aber das ist ja auf individueller Ebene passiert. Das heißt, es gab auf individueller Ebene auf einmal eine krasse Solidarität zu Kurden. Also ne, so, dass sie halt alle gesagt haben, hey, lass uns nach Syrien schauen. Der Islamische Staat greift Kurden, Jesiden ganz direkt an, ganz klar an. Und dann aufgrund dessen, dass es auf einmal so eine Solidarität gab von der Bevölkerung, von der deutschen Bevölkerung, hat sich das auch auf die Politik ausgewirkt. Das heißt, wenn es halt wenn es den Druck gibt von so einer Ebene, dann kann es auch eine Änderung auf politischer Ebene geben. Und das ist das, was eigentlich am wichtigsten wäre, dass es eben sich ändern kann. Also da muss halt irgendwo dieses Ding passieren, dass Menschen mich nicht mehr fragen, Kurdisch und Türkisch ist doch genau dasselbe. Also ne, so, oder auf also so andere Fragen stellen, das muss erstmal passieren, damit sich das auch, also ne, damit dieses Bewusstsein muss einfach da sein, damit es halt auch auf politischer Ebene sich ändert. Und dann kommen die Gesetze, dann kommen die Förderungen, dann kommt eine Unterstützung auch auf so einer so einer staatlichen Ebene, wo ich gesagt habe, warum mussten die USA in Kobani eingreifen? Ich meine, die größte Bevölkerungsgruppe europaweit, weltweit gibt es in Deutschland. Warum können Kurden in Deutschland nicht darauf aufbauen, dass gesagt wird, wir als Deutsche unterstützen militärisch die Kurden in Syrien oder in der Türkei gegen den türkischen Staat? Warum? Also, ne, und das müsste eigentlich aber auch von Kurden. Also dieser Druck müsste auch von Kurden kommen. So, wenn es halt eine Solidarität von deutscher Seite geben würde, von weißdeutscher Seite geben würde und aber auch von kurdischer Seite so ein Druck kommen würde, dann gäbe es eine Änderung, meiner Meinung nach. Weil diese Gesetze, diese 129a und b Gesetze, die sind so willkürlich. Die können so willkürlich ausgelegt werden, dass Leute, die einfach nur irgendwelche Demos organisieren oder Busse mieten, ich meine, man mietet einen Bus und wird als Terrorist bezeichnet. So, was ist das denn für eine Art und Weise, mit Menschen umzugehen? Und Änderung passiert halt von innen. Und ich glaube, dass Menschen mehr Macht haben, als sie glauben.
Du machst ja auch mit deiner Arbeit auch etwas dagegen. Und ich finde, das gehört auch zum Kampf gegen die Kriminalisierung der Kurden in Deutschland vor allem. Und zwar hattest du ja vorhin gesprochen, du arbeitest an einer Broschüre zu antikurdischem Rassismus. So viel ich in Erinnerung habe, ist das auch an Schulen. Kannst du uns mal kurz darüber erklären, was machst du da ganz genau und warum ist es das erste Mal, dass überhaupt so eine Broschüre erscheinen wird? Und ja, und wann wir die Broschüre dann haben können?
Also, das Ding ist, dass es halt, wie gesagt, ne, dadurch, dass es halt in der Vergangenheit tatsächlich nichts Wissenschaftliches zu antikurdischem Rassismus gab. Ich kann ja gerade im Moment, das Einzige, worauf ich mich aufbaue, ist eine Zählung von Yekmal e.V. hier in Berlin. Die haben so eine Zählung gemacht und die haben aber auch ein ziemlich gutes Buch rausgebracht zur Diskriminierung gegenüber Kurden, worauf ich mich quasi stützen kann, weil es so sonst nichts leider gibt zu antikurdischem Rassismus. Und meine Idee war halt, weil ich das aus meiner eigenen Familie kenne, dass meine Schwestern in der Schule diskriminiert worden sind von anderen türkischen Kindern und aber auch gleichzeitig von den Eltern der Kinder. So, das ist ja das Schlimmste eigentlich, dass die Eltern an meinen Geschwistern vorbeilaufen und sie Terroristen nennen. So. Und da ist mir die Idee gekommen,
dass es leider keine Broschüre oder irgendwas gibt, was die LehrerInnen an die Hand kriegen oder aber auch die SchülerInnen an die Hand kriegen, womit sie halt auch eine, und es geht ja hierbei nicht nur um Kurdinnen, es geht ja auch um die türkischen SchülerInnen. Das heißt, diejenigen, die halt, also das ist ja auch quasi eine Art von Betroffenheit, wenn die Eltern irgendwas erzählen, was halt quasi zu Hass, ne, was den Hass schürt, auch in der Schule, dass diese Kinder halt bewusst sich dagegen entscheiden können. Und die Broschüre ist so aufgebaut, dass es quasi wie so ein Comic gibt, wo halt dann diese ganzen Sprüche aufgegriffen werden und dann gibt es halt eine Erklärung. Jetzt gibt es gerade im Moment eine Umfrage, die heute gestartet worden ist, wo SchülerInnen gefragt werden zu ihren Diskriminierungserfahrungen, zu ihrem antikurdischen Rassismus, den sie in der Schule erfahren. Gibt es ungefähr so 8 Fragen dazu. Und dann, also genau, dann gibt es diese Broschüre und dann aber eigentlich darauf aufbauend gibt es Workshops zu antikurdischem Rassismus an Schulen. Also wir haben jetzt gerade im Moment 3 Schulen, die interessiert sind, die direkt Interesse bekundet haben, die direkt gesagt haben, wir brauchen unbedingt diese Workshops. Und da habe ich also 2 Grundschulen, die da ganz großes Interesse haben und eine Oberstufe. Dann werde ich mit 6 TeamerInnen, also das sind auch Türken und Kurden, gemeinsam an die Schule gehen, an die Schule herangehen und dort zu antikurdischem Rassismus ein Seminar oder ein Workshop von so 2 Stunden haben. Und das ist eigentlich das Ziel, ne? Diese Broschüre ist quasi ein Instrument, was ich damit an die Hand nehme, was man auch danach eigentlich auch einfach so verteilen kann. Aber die Workshops ist eigentlich schon so das größere Ziel. Und mein Ziel ist es, danach auf jeden Fall weiterzumachen, weil ich halt denke, in Schule kann man viel verändern auf jeden Fall.
Ich danke dir für das Gespräch und dass du dir Zeit genommen hast.
Danke auch.
Und ich wünsche dir viel Erfolg.